Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist eine der schönsten Aussagen, die wir in Gottes Wort finden. Von allen Seiten umgibt dich Jesus und hält seine Hand über dir. In Jesus Christus sind wir mit Gott verbunden. Sein Blut hat uns doch erlöst und die Möglichkeit geschenkt, Kinder Gottes zu sein, wenn wir das im Glauben annehmen. Und als Manifestation, als sichtbares Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind und seines Wirkens an uns, gibt er uns die Zusage hier, von allen Seiten uns zu umgeben und seine Hand über uns zu halten. Stell dir das mal so vor, so bildlich vor. Deine ganz normale aktuelle Situation, mit der du hier heute gekommen bist, das du vielleicht von der Woche noch mitgebracht hast oder was du nächste Woche vor dir hast oder was dich besorgt oder wo du einfach denkst, das muss noch klappen oder das ist, funktioniert irgendwie nicht. Stell dir jetzt einfach vor, da ist Jesus, der dich von allen Seiten umgibt und seine Hand über dir hält. Stell dir das mal so einen Moment bildlich vor. Wirklich vorstellen, da ist jemand, der jetzt seine Hand auf dich legt. Und all die Sorgen, die auf dich einprasseln wollen, die haben jetzt eigentlich keine Eingangsmöglichkeit mehr zu dir. Wenn wir zum Beispiel dieses Psalmwort wirklich für uns selbst so wörtlich nehmen, wie es dasteht. Es annehmen. Und manchmal brauchen wir ganz bewusst diesen Cut, diese Unterbrechung, zu sagen, ich höre jetzt auf, mich zu sorgen. Ich höre jetzt auf, zu denken, zu machen, zu planen, zu tun. Sondern ich stelle mir das jetzt einfach vor, Jesus ist jetzt in dieser Situation. Wie Theo uns erzählt hat, als Holland in Not war, weil die Katze irgendwelches giftiges Zeug anscheinend gefressen hat. Und wie Jesus dann sagt, nee, ist alles gut, ich bin bei dir. Dass wir dann wirklich anfangen, zur Ruhe zu kommen, aufhören zu machen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Daran könnten alle unsere Sorgen abprallen, oder? Findest du das irgendwie zu naiv? Neulich bin ich über ein ganz merkwürdiges Gedicht gestolpert. Manchmal liegt man ja so kreuz und quer und dann fällt einem manchmal so ganz ulkige Sachen kommen ein, so vor einen. Und das war ein Gedicht, das fand ich sehr treffend, weil es eigentlich viel mehr meinen Lebenszustand oder meine Lebenssituation widerspiegelt, als das, was ich hier aus dem Psalmwort habe, aus der Zusage Gottes. Ich lese uns das mal vor. Wie hinter fortgewehten Hüten. So jagen wir Terminen nach. Vor lauter Hast und Arbeitswüten liegt unser Innenleben brach. Wir tragen Stoppuhren in den Taschen und gurgeln abends mit Kaffee. Wir hetzen von Geschäft zu Festen und denken nur im Exposé. Also nach Anleitung oder nach einem Plan. Wir rechnen in der Arbeitspause, rauchen 20 pro Termin, und kommen meistens nur nach Hause, um frische Wäsche anzuziehen. Wir können nicht mehr gehen, wir traben und sitzen kaum beim Essen still. Wir merken, dass ein Herz wir haben, erst wenn die Pumpe nicht mehr will. Irgendwie hatte ich so den Eindruck, das beschreibt irgendwie mehr meine Lebenssituation als dieses Psalmwort. Gehören wir nicht zu oft auch zu den Gestressten und Getriebenen, von denen, wovon das Gedicht hier redet? Ist es nicht viel zu selten oder manchmal gar nicht, dass wir in der Hand Gottes so komplett uns geborgen wissen? Warum, habe ich mich gefragt, lassen wir uns von den Umständen des Lebens hetzen und jagen, obwohl wir spüren, dass uns das nicht gut tut, dass uns das nicht bekommt. Ich mache mir dann gerne weiß, dass es die Umstände sind, die mich treiben und die mich zwingen zu sorgen, die mich zwingen, mich zu überlasten. Und dann fiel mir ein, ich kenne auch einige, die trotz aller Lebensumstände, auch manchmal dramatischer Lebensumstände, dennoch so ganz ruhig bleiben, getragen sind, sorglos wirken. Und ich kenne auch einige, deren äußeren Lebensumstände eigentlich ganz ruhig und angenehm scheinen, die aber trotzdem gehetzt und von Sorgen getrieben sind. Und diese Tatsache macht mir deutlich, dass der Stress, dass das Getriebensein eigentlich nicht von außen kommt, sondern das passiert hier. Das kommt von innen, aus unserem Herzen. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das denn da? Und um das zu verstehen, lese ich zunächst ein Wort aus den ersten Seiten der Bibel, aus der sogenannten Versuchungsgeschichte, aus 1. Mose 3, die Verse 4 bis 5. Die Schlange sprach zu Eva: Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr die Frucht esst, die euch Gott verboten hat. Sondern er weiß, wenn ihr sie esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet dann sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Merkwürdiger Zusammenhang. Aber um die Bedeutungsschwere dieses Textes wirklich erfassen zu können, muss man wissen, dass Gut und Böse, was hier besprochen ist, auf den ersten Blättern der Bibel nicht nur im moralischen Sinne, wie wir das meistens auslegen, gemeint ist. Es bedeutet wörtlich angenehm oder unangenehm vor Gott sein. Und um diese Bedeutung wirklich herauszukriegen, ich habe da lange drüber nachgedacht und habe auch viel drumherum gelesen, um das wirklich erfassen zu können, muss man eigentlich diese Worte ein bisschen anders verstehen lernen. Es ist in der Sündenfallgeschichte vielmehr so, wie wir eigentlich gestern im Ehegelöbnis gehört haben. Wenn man seinem Partner verspricht, in guten wie in bösen Tagen zu ihm zu stehen. Also egal, wie die Umstände sind, den Partner liebend wahrzunehmen. Das war der Urzustand im Paradies bei Adam und Eva. Und durch die Erkenntnis des Guten und Bösen ist das eigentlich kaputt gegangen. Lass mich das mal erklären. Vor dem Sündenfall nehmen die beiden ersten Menschen alles, alles, was ihnen widerfährt, egal was es war, alles, was ihnen widerfährt, getrost aus Gottes Hand. Das Angenehme, das Gute, auch das Leidvolle, auch das Mühsame, auch im Paradies gab es Dinge, die mühsam waren, aber für sie war es nicht mühsam. Weil sie alles, wir würden heute manches davon mühsam bewerten. Sie nahmen alles aus der Hand Gottes. Sie machen, und das ist der Kern der Sache, noch keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Sie haben noch keinen Blick dafür. Ihr Blick ist allein auf Gott gerichtet. Denn sie haben das Vertrauen, dass er in allem, was er ihnen schickt, ihr liebevoller Vater ist. In allem, was ihnen begegnet, ihr liebevoller Vater dabei ist und ihnen in alles zum Besten dienen lässt. Im Grunde genommen leben die das noch bis zu diesem Zeitpunkt, was wir im Römer 8, Vers 28 als so herausfordernde Verheißung sehen, dass uns alles zum Guten dienen muss. Auch das Leid, so entsetzlich es auch sein mag, will uns letztlich zu Gott hintreiben, in seine Hand, in seine Umarmung. Als nun Adam und Eva dem Rat der Schlange folgen, entziehen sie damit, und das ist das Tragische, was hier passiert, entziehen sie damit Gott das Vertrauen, dass er in allem, also auch im Leid, gut mit ihnen meint, es gut mit ihnen meint. Deshalb müssen sie nun alles Schwere ihres Lebens, alles Schwere und Unangenehme mit allen Mitteln bekämpfen. Und das ist bis heute so, wir tun das. Und meiden und vermeiden. während sie andererseits vom Guten, vom Angenehmen nicht genug bekommen können, gleichsam danach süchtig werden. Sie machen einen Unterschied. Als ob unser ganzes Glück daran hängt, dass unser Leben beschwerdefrei und ohne Nebenwirkungen ist und keinerlei Beschwernisse aufweisen darf. Und ich selbst letztlich dafür verantwortlich bin, dass es letztlich auch so ist. Ich habe vor einigen Wochen ein Buch in die Hand gekriegt, eine Biografie von Samuel Koch. Ihr kennt den. Der ist im Fernsehen tragisch verunglückt, ist querschnittsgelähmt vom Hals ab. Dieses Buch, das strotzt vor Lebenskraft, vor Zuversicht, vor Freude. Sein Glück hängt nicht daran, ob in seinem Leben alles toll verläuft. Wir haben manchmal sehr unrealistische Erwartungen ans Leben. Und so eine Verschiebung in unrealistische Erwartungen, die geschieht immer dann, wenn wir Gott aus den Augen verlieren, aus dem Herzen verlieren, sodass wir der Lüge verfallen, wir müssten allein ohne Gott, ohne Jesus für Heil und Leben sorgen. Ja, es ist wirklich so, wir können Gott aus dem Herzen verlieren, auch als Christen. Und das passiert sehr schnell in schwierigen Situationen, die uns unangenehm sind. Die dann anfangen zu sagen, warum lässt es Gott zu, was soll das und überhaupt, wo ist denn jetzt Gott? Obwohl wir immer noch als Christen ihn im Kopf meist recht gut verwahren. Unsere Dogmatik, also unsere Lehrsätze des Glaubens, die stehen meistens fest wie so eine Trutzburg. Aber unser Herz ist da oft ganz weit von entfernt. Ist wirklich manchmal gottlos. Und das ist immer dann der Fall, wenn sich unser Herz abhetzt und sorgt, sich keine Ruhe gönnt und immer machen und tun muss, weil es nicht auf Gott vertrauen kann oder nicht will, sondern nur auf das, was ich selber tun kann. Immer den Fokus da drauf legt, auf die eigenen Werke. Aber mit einem gottlosen Herzen kann ich trotz allem Rennen und Tun nie die Gewissheit erlangen, dass ich auch nur für eine Weile, für Stunden, Tage oder gar Jahre genügend abgesichert bin. Denn abgewandt vom Vater im Himmel, nicht weil ich irgendwie etwas Schlimmes tue, sondern einzig und allein, weil ich ihm nicht mehr vertraue oder nicht ausreichend vertraue, dass er es in allem gut mit mir meint, muss ich ständig befürchten, dass es mir schlecht gehen könnte. Ich könnte ja meinen Besitz verlieren. Ich könnte, eine Krankheit könnte mich quälen. Ja, es ist alles schlimm, wenn sowas passiert. Aber wir machen uns meistens schon vorher ganz viele Sorgen. Und das bringt uns in Stress und eine Liste von Schwarzmalereien, die ist oft endlos. Und so sehe ich mich genötigt, wenn ich dem nachgebe, noch mehr für mein Wohlergehen vorzusorgen. Muss vielleicht noch mehr Geld verdienen. Muss vielleicht noch mehr Karriere machen. Muss vielleicht noch mehr Versicherungen abschließen, vielleicht noch länger pro Woche joggen oder vielleicht noch strenger Diät einhalten, um mich körperlich fit zu halten. Und so treibt mich die Sorge um. Dinge, die an sich nicht schlecht sind, aber wo ich vertausche, was Gott ist und wo ich meine Sicherheit dran hänge, was ich vertraue, wo ich nicht drauf vertraue. Gewiss, mit dem Sündenfall begann für alle Menschen das Elend, die Überforderung, der Stress, weil sie abgewandt von Gott sich genötigt sahen, selbst für sich zu sorgen. Aber auch Kinder Gottes kommen immer wieder in diese gottlose Spirale hinein. Nicht, weil sie sich bewusst von Gott abwenden, sondern weil sie ihr Vertrauen nicht in Gottes Zusagen setzen und sich vom Sorgengeist einer gottlosen Welt anstecken lassen. Manchmal ist es wichtig, wirklich die Bremse zu ziehen. Aus voller Fahrt, wenn es sein muss. Und dann kann es passieren, dass du dich richtig umdrehst. Beim Autofahren, wenn ein bisschen Schnee ist, macht das richtig Spaß. Aber was passiert, wenn du die Bremse bei voller Fahrt reinziehst? Du drehst dich einmal. Und manchmal brauchen wir das. Wir müssen aufhören, dahin zu jagen, wo wir denken, hin zu müssen. Sondern wir müssen umdrehen und wieder dahin. Zum Kreuz kommen. Es kann durchaus hilfreich sein, sich einmal klar zu machen, wie und auf welchem Weg der Sündenfall von damals in mein heutiges persönliches Leben durch die Hintertür wieder hineinstrahlt. Nämlich durch unsere ganze Sorgerei und unsere Jagerei. Kurz innehalten und Gott fragen, wo passiert es gerade? Oder wo ist es in letzter Zeit passiert? Und ich wünsche dir, der Heilige Geist möge dich da führen und leiten. Und hake das nicht so schnell ab. Lass es mal zu, dass Gott da zu dir sagen kann, zu dir sprechen kann. Woher ist mein Vertrauen in dich angefochten, angegriffen, vielleicht sogar zerstört? Warum? Und was auch immer der Grund sein mag, warum du Gott, warum du Jesus aktuell nicht wirklich vertraust, auch wenn der Grund vielleicht gar nicht mal in dir liegt, du hast dich gar nicht so bewusst dafür entschieden, sondern vielleicht durch Verletzungen und Enttäuschungen, die durch andere in dein Leben gekommen ist. Wir dürfen das vor Gott alles ausbreiten und beklagen. Aber so nötig die Klage über dies und jenes ist, wir dürfen aber da nicht stehen bleiben. Meistens klagen wir das und dann rennen wir weiter. Wir vergessen, uns umzudrehen und wieder dahin zu gehen. Wir sagen, hier ist alles so schlimm, oh Gott, du siehst es alles und alles furchtbar und dann machen wir weiter. Die Klage, die wir in der Bibel finden, zum Beispiel in den David-Psalmen, die ist sowas wie so ein Gebirgspass, den du überschreiten musst, um in das Land der Freiheit zu gelangen. Wie gesagt, aussprechen, das befreit. Aber das ist noch nicht das Ziel. Dabei bleib bitte nicht stehen. Der Gebirgspass ist nicht das Ziel, sondern ist nur die Durchgangsstation. Und deshalb macht es keinen Sinn, auf diesem Gebirgspass ein Haus zu bauen. Bleibe nicht beim Klagen stehen, sondern erkenne, du bist nicht nur Opfer, sondern irgendwo auch Täter. Wenigstens insoweit, dass du dein Vertrauen gekündigt hast. Nach aller notwendigen Klage haben wir als Christen eigentlich nicht mehr die Option, ohne Gottvertrauen zu leben. Ohne den Blick auf Gottes Handeln und Möglichkeiten und Verheißungen zu richten. Wir haben auch nicht die Option, alles irgendwie Beschwerliche abzulehnen und allein darum zu sorgen. Wir haben nicht die Option, nur dem vermeintlich Schönen und Bequemen nachzujagen. Sondern immer dann, wenn wir diese Bremse ziehen, nehmen wir wieder alles aus Gottes Hand. Beides. Und das ist wichtig. Es ist nicht gesund, immer etwas anderem nachzujagen als dem, was Gott mir gerade gibt. Welcher Weg er gerade mit mir geht. Und stattdessen allem Negativen und Beschwerlichen in meinem Leben gleich dem Stempel des Bösen aufzudrücken. Und mir damit vermeintlich das Recht gibt, mein Vertrauen zu kündigen. Weil das ist genau das, was im Sündenfall passiert ist. Die haben vor sich keine Gedanken gemacht, was gut und böse ist. Es gibt ja so eine ganz banale Geschichte, die haben wahrscheinlich schon etliche von euch gelesen. Es ist so ein Bauer, dem ich glaube, das Pferd geklaut wird oder irgendwie sowas. Und dann kommt immer eins zum anderen und eins zum anderen und eins zum anderen. Und jedes Mal wird der Bauer gefragt, na, das ist jetzt das Böse in deinem Leben, das Schlimme. Da sagt er, nein, kann ich nicht sagen. Ob es gut oder schlecht ist, das zeigt Gott. Und in jeder Situation kommt auch wieder etwas, was ihn tröstet, was ihn stärkt. Stempel, setz deinem Leben nicht immer gleich den Stempel des Bösen auf, wenn etwas nicht so läuft, wie du denkst. Nimm einmal deine Situation, so wie sie sich jetzt dir darstellt, einfach an und bekenne, dass auch darin die Liebe Gottes zu dir leuchten kann. Das ist schwer manchmal, wenn du am Krankenbett stehst, eines lieben Angehörigen, und du siehst, wie es vielleicht zu Ende geht oder wie eine ganz schwere Situation auf einen zukommt. Das ist schwer, wenn du vielleicht gerade deine Arbeit verloren hast. Und trotzdem bekenne, dass auch darin die Liebe Gottes zu dir leuchten wird. Bitte ihn darum, dir jetzt in einer solchen Situation die Augen zu öffnen, damit du sehen kannst, wo er genau in dieser Situation doch noch handelt, dir doch verheißt, mit dir zu sein, wo er dich durchträgt. Hör auf zu bewerten, was gut und böse ist, sondern entscheide dich wieder dazu, darauf zu vertrauen, dass der Herr es in allem, also auch im Leid, gut mit dir meint und es gut mit dir machen wird. Wie wir schon hörten, der Mensch wusste am Anfang noch nicht um Gut und Böse, sondern allein um Gott. Doch als er vom Baum der Erkenntnis aß, gingen ihm die Augen für Gut und Böse auf. Und es war nicht zu seinem Segen, es war sein Fluch. Aber damit war er nicht nur nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern nur noch, ob etwas gut oder böse ist. Auf das Gute, indem er es nun süchtig begehrte, während er das Böse, das heißt alles Unangenehme, mit allen Mitteln bekämpfte. Und der meiste Stress in unserem Leben resultiert daraus, dass wir das Unangenehme versuchen zu bekämpfen. Weniger Geld zu haben, bedeutet auch oft, weniger arbeiten zu müssen. Ich weiß, es ist unangenehm, sowas zu sagen, und das ist manchmal schwer. Aber diese Abkehr letztendlich von Gott, die gilt es rückgängig zu machen. Nicht gut oder böse, sondern Gott und das Vertrauen in Jesus und zu seinen Verheißungen für uns muss wieder und immer wieder aufs Neue die Mitte unseres Lebens werden. Grund und Ziel all unseres Vertrauens. Und ich möchte jetzt schon zum Ende kommen und möchte mit einem Bild schließen. Ich habe euch mal wieder was mitgebracht. Ich habe es ja im Moment mit Rädern. Ihr wisst, was das ist, ne? Ein Rad. Es dreht sich um eine Achse. Und die Achse ist fest. Wir drehen uns um Gott, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der ist fest. Wir alle, du und ich, wir sind irgendwo hier auf diesen Speichen. Da gehören wir hin. Je weiter du dabei von der Achse entfernt bist, da passiert irgendwas ganz Witziges. Je größer die Distanz ist zur Achse, je schneller wird die Geschwindigkeit. Hier ist es langsamer als hier. Das heißt also, je weiter du von Gott wegkommst, je mehr sorgst du dich, je schneller und gestresster läuft dein Leben. Zudem bewegst du dich, wenn du in größerer Distanz zur Achse bist, auch interessant, die Speichen gehen weiter auseinander. Das heißt, du entfernst dich auch mehr von den Menschen um dich herum. Auch da wird der Abstand größer. Übertragen heißt das, dein Leben wird hektischer, gestresster. Die Sorgen, das Suchen nach Guten, das Vermeiden vom Bösen, je weiter du weg bist von Gott, das bringt dich in immer größere Geschwindigkeit. Das unübersehbare Zeichen deiner Gottesferne ist die Geschwindigkeit in deinem Leben. Und Gott sagt hier und jetzt, stopp. Höre auf zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern er ruft, komm näher hierhin, komm näher zur Mitte. Er ruft dich zu deiner wahren Mitte. Vertrau auf Jesus. Und in seiner Nähe wird dein Bewegen, dein Kreisen und Tun ruhig und gelassener. Und nahe bei ihm sind dir auch die anderen, deine Schwestern und Brüder, auch näher. Ich möchte schließen mit einem Wort von Terstegen. Der hat es einmal so ausgedrückt. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, und kommt zurück zur Mitte. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir denken so oft, dass es die Umstände sind, die uns so treiben und jagen. Herr Jesus, und das ist auch falsch. Je weiter wir von dir wegkommen, je mehr werden wir getrieben und gejagt. Herr Jesus, deshalb macht es wenig Sinn zu sagen, ich höre jetzt auf, mich treiben zu lassen. Sondern es hat viel mehr Sinn zu sagen, ich komme wieder neu zu dir, viel näher zu dir, Herr. Und ich versuche nicht das, was in meinem Leben auch gerade mühsam und schwierig ist, irgendwie so auf das Böse zu schieben, sondern, Herr, ich möchte es aus deiner Hand nehmen, auch wenn mir das nicht gefällt, auch wenn ich das mir anders wünsche, Herr. Ich möchte dennoch dir vertrauen und zu dir kommen. Ich möchte wieder neu lernen, zu sehen, dass du mich von allen Seiten umgibst und dass du deine Hand über mich hältst. Herr Jesus, ich möchte näher bei dir sein, weil da hört sich mein Leben auf, so schnell zu drehen. Danke, dass wir das dürfen. Danke, dass wir kommen dürfen zu dir, Herr. Egal in welcher Lebenssituation wir stehen, Herr. Ja, und manches müssen wir tun, aber wir können es in deiner Kraft tun. Und es muss uns nicht treiben, sondern du bist da, der uns trägt, der uns auch das rechte Maß gibt, der uns zeigen wird, wenn etwas zu viel wird, wenn wir etwas abgeben müssen, der uns zeigen wird, wo wir weitergehen, wo Dinge auch gut sind in unserem Leben. Und der uns die Kraft gibt, in unserem Leben zu bestehen und bei dir zu sein. Amen.